Wir sprechen heute über die Feuerwehr und die Böller. Wir sprechen außerdem über die Winkelmänner und wir sprechen über die Uhlandstraße.
Hämmerhärten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal Härten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen André Pritzebel.
Moin.
Harald Landgraf.
Guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir steigen mit einem Thema ein, was nicht so schön ist und leider Gottes auch mittlerweile relativ normal. An Silvester war die Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr, genauso wie die Freiwillige in Härten natürlich wieder viel im Einsatz. Gab ein paar Einsätze, unter anderem auch an der Volksbank in der Stadtmitte. Da haben junge Leute gemeint, sie müssten Böller im Foyer zünden. Man kommt da ja mit der EC-Karte ganz normal rein ins Foyer. Haben sie gemacht. Der Brandalarm löste aus, die Feuerwehr rückte an und als die Feuerwehrleute vor Ort waren, so wurde uns berichtet, wurden die dann halt auch mit Böllern beworfen. Und das sei wohl auch die ganze Nacht durch gewesen. Auf jeder Einsatzfahrt mussten die wirklich Raketen und Böllern ausweichen und mussten mehr auf Eigenschutz achten als auf alles andere, mehr oder weniger. Und das ist so eine Nummer, da haben wir uns gedacht, da müssen wir mal drüber reden, weil auch wenn das jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder schon vorgekommen ist, das ist eine Nummer, die geht eigentlich nicht.
Ne, nimmt immer heftigere Form an. Ne? Ja. Das hört man auch aus anderen Städten.
Ne? Ja.
Mal ist da immer ein großes Thema am Busbahnhof. Und
wobei da ja nichts war. Ne? Die haben sich schön verlagert auf den Rathausplatz.
Da haben sie sich darauf vorbereitet allerdings. Ne? Und das ist ja eigentlich auch schon ein Warnzeichen, wenn die Polizei sich schon auf so bestimmte Stellen vorbereiten muss. Personal erhöhen, erhöhte Wachsamkeit und solche Dinge, dann ist die Frage, wie lange will man das Spielchen überhaupt noch mitspielen?
Ja, und wir haben ja auch noch, das kommt auch noch oben drauf, das hat jetzt mit der Feuerwehr erstmal nichts zu tun, aber in der Innenstadt am Tag danach konnte man massenweise Patronenhülsen auch sehen. Gerade auf der Ewaldstraße in der Innenstadt lagen ganz viele.
Von Schreckschusspistolen,
genau. Ja.
Die ja eigentlich abzufeuern verboten sind. Und da haben wir extra nochmal nachgefragt, in der Öffentlichkeit darfst du die gar nicht verwenden, auch an Silvester nicht, auch wenn die schön laut knallen vielleicht, aber die sind generell verboten. Wer da einen kleinen Waffenschein hat, darf sie zwar besitzen, aber auch auf öffentlichen Veranstaltungen nicht mittragen. Die Gesetze sind da eindeutig und trotzdem findet man jedes Jahr nach Silvester in Härten auf den Gehwegen oder in der Innenstadt halt diese Patronenhülsen und massig diesmal an der Kranzplatte.
Ja, es verwundert ja leider nicht. Ne? Gerade bei Silvester kommt dann einfach Alkohol dazu, der enthemmt dann nochmal zusätzlich. Man hat die Schreckschusspistole irgendwo zu Hause liegen und dann wird es auf 12 Uhr mal einfach rausgeholt.
Ja, das halt man will sie dann auch abfeuern, ne?
Genau,
das könnte eventuell so der Hintergrund sein.
Aber auch interessant, wie viele Leute überhaupt so eine Schreckschusspistole zu Hause haben. Ne? Also wenn er dafür schon, wie gesagt, es einen kleinen Waffenschein braucht, ne? Das ist ja jetzt nichts, was man mal eben so bei, im Discounter mitnimmt, sage ich jetzt mal, sondern da muss ja wirklich schon der Wille hinter sein und Anträge stellen etc. So verwunderlicher, wie viel da dann anfällt.
Ja, es gab dann tatsächlich auch mindestens zwei Einsätze, wo die Polizei ausgerückt ist, wegen Hinweise auf das Abfeuern von Schreckschusspistolen. Und das war um 3.37 Uhr auf der Bahnhofstraße in Westerholt. Da gab es Hinweise darauf, aber als die Beamten dann da vor Ort erschienen, war natürlich keiner mehr anzutreffen, das übliche Problem. Und das Gleiche war wohl auch in Stadtmitte der Fall, als um 2.30 Uhr Hinweise bei der Polizei eingingen. Aber immerhin zweimal wurde etwas der Polizei gemeldet als Auffälligkeit und zweimal sind sie ausgerückt und dann sieht man ja als Indizien die Patronenhülsen überall. Scheint also kein geringes Problem zu sein, aber ein Phänomen dieser Zeit. Ne?
Definitiv. Und ich habe so die Befürchtung, für die Polizei ist das mittlerweile auch relativ normal geworden. Also so, dass es noch nicht mal mehr grundsätzlich wahrgenommen wird. Weil das hatte ich auch so den Eindruck bei dieser Nummer mit der Feuerwehr. Die Polizei war auch vor Ort bei dem Einsatz bei der Volksbank. Und die sind nicht, also da war zumindest nichts, was irgendwie eine Meldung wert gewesen wäre. Ich würde jetzt mich wundern, wenn sie gar nichts gemacht haben, aber es wurde zumindest nirgendwo aufgeschrieben, nirgendwo gemeldet oder so. Das ist so, das gehört dazu offenbar, dass man angegriffen wird. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Man stuft auch da ab, ne?
Das
ist heftig.
Ja. Ich meine, klar, als Polizist siehst du viel Mist wirklich. Klar stumpfst du da automatisch wahrscheinlich ab, musst du wahrscheinlich auch, sonst ist das auch nicht durchzuhalten. Aber
hört man ja manchmal nach Veranstaltungen immer, wenn die Polizeimeldung dann lautet, es war verhältnismäßig ruhig.
Ja, ja. Dann und hast du trotzdem 3 Körperverletzungen und sonst was dabei.
Ja gut, also die Polizei muss das natürlich auch immer einordnen, kommt natürlich auf die Veranstaltung an. Aber ich habe auch generell den Eindruck, dass das Böllern in Herten nicht nur an Silvester ein Thema ist, sondern weil beispielsweise an Halloween, ich hatte da durchaus schon mal dann irgendwie die späte Schicht, also an der gerade am Busbahnhof in Mitte hat man jede Menge Böller knallen hören, auch mal innerhalb des Jahres, dass Jugendliche gerade in der Innenstadt unterwegs sind und ein paar Böller werfen. Das sind jetzt alles keine großen Sachen. Wir sprechen da jetzt nicht irgendwie von hochgefährlichen Polenböllern. Aber trotz alledem, ich glaube, wir beide waren ja auch schon mal in der Innenstadt unterwegs und haben es gemerkt, dass Jugendliche da unterwegs waren. Gerade ältere Leute haben sich erschrocken.
Das war zum Lichterwald, da haben wir ja letztes Jahr, als er stattfand, so einen Livestream gemacht und auf dem Rückweg, auf der Hermannstraße, waren da so 2 Burschen, weiß nicht, 10, 11 Jahre alt vielleicht, waren 12, wenn es hoch war, und haben da halt auch mit so dicken Böllern rumgeschmissen, unter anderem auch eine ältere Dame mit Rollator, die da lang lief, die wurde fast schon getroffen. Also da, ich wurde da ja kurz laut den jungen Leuten gegenüber.
Ich erinnere mich.
Weil sowas kann ich dann gar nicht haben, wenn dann auch noch so Unbeteiligte und gerade dann alte, gebrechliche Menschen mit dem Rollator dann auch noch da involviert werden. Ja, da frage ich mich dann immer wieder, ob der Weg, den die Niederlande jetzt gehen, ab diesem Jahr vielleicht der richtige wäre, nämlich zu sagen, wir verbieten es einfach.
Es gibt ja schon beispielsweise in großen Städten wie Köln bestimmte Zonen in der Innenstadt zum Beispiel, wo keine Böller mehr erlaubt sind. Ich persönlich muss sagen, bin da ein bisschen zwiegespalten soweit, weil immer direkt mit der Verbotskeule drohen, finde ich einfach auch problematisch. Und der Großteil, also ich kann mich an meine Jugend erinnern, ich habe jetzt keine Leute beschmissen, aber hatte einen Heidenspaß beim Böllern.
Das hatten wir, glaube ich, alle, oder?
Ich weiß nicht. Natürlich, klar. Also mittlerweile kaufe ich auch keine mehr, weil ist nett anzusehen, ein paar Raketen, die Böller brauche ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt, aber also ich hätte mich, glaube ich, seinerzeit als Kind und Jugendlicher nicht unbedingt gefreut, würden mir die Böller weggenommen werden. Ist natürlich schwierig, da einen vernünftigen Weg zu finden.
Ja.
Und zu sagen, es wird leider Gottes immer schwarze Schafe geben, befürchte ich, die die ganze Geschichte missbrauchen.
Naja, aber also Verbotszonen bedeutet ja kein generelles Verbot. Ne? Das bedeutet ja, dass es auf einigen Plätzen auch erlaubt sein würde dann. Ne?
Na klar.
Von daher gäbe es dann ja auch eine gute Lösung.
Ja, nur die Niederlande gehen eben jetzt den anderen
Weg. Den radikalen Weg, weil die haben halt gemerkt, es geht nicht anders. Ne? Und das ist halt.
Die werden ihre Gründe haben, ne?
Ja, ich meine,
natürlich.
Gerade in Niederlanden, die sind relativ tolerant vielen Sachen gegenüber. Und wenn die dann so ein Verbot erlassen, dann muss da schon was hinterstecken. Zumindest so nach meiner persönlichen Erfahrung.
Ich habe mal ein Silvester tatsächlich in den Niederlanden verbracht, an so einem Strandort. Und da haben die dann auch. Ja, ist jetzt ein Einzelfall gewesen, vielleicht neigt, also reicht nicht aus, um das zu verallgemeinern. Ist halt eine Beobachtung von mir gewesen. Und dann haben sie halt auch so ein kleines Moped angezündet, was dann da letztendlich auf dem Deich vor sich hin schmorte am nächsten Morgen noch. Ne?
Ja, Sachen anzünden,
das hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität.
Das kennen wir ja auch hier aus Herten, dass die Kleinkrafträder angezündet werden.
Abseits von Silvester.
Abseits von Silvester sogar.
Ja, ich muss dazugeben, ich gucke ganz gerne mal so Feuerwehrvideos, so Einsatzvideos, unter anderem auch aus den Niederlanden, und da brennen erstaunlich oft solche Sachen.
Ja.
Also auch irgendwelche Gartenhütten, die dann baufällig waren und rein zufällig dann in Flammen aufgegangen sind und sowas. Naja, aber vielleicht kriegt man es ja aus Deutschland einfach nur nicht mehr mit. Aber wieder zurück zum Böllerverbot oder möglichen Böllerverbot. Ich fände es nicht schlimm, sage ich jetzt mal so, wenn man es jetzt einführen würde. Mhm. Ich meine, klar, ich kann verstehen, was du sagst, ne, von wegen die Leute noch mehr einschränken. Aber da sind wir wieder an einem Punkt. Es sind wenige Leute, die es allen verderben letzten Endes.
Ja, klar.
Und manchmal geht es dann nicht anders.
Aber das Argument, was dafür spricht, dass weiter geböllert wird, das ist ja eigentlich ein wirtschaftliches. Ne? Also die wollen ja den Firmen, die diese Raketen und Knaller herstellen, jetzt irgendwie nicht das Fundament stehlen.
Ja.
Also das ist ja auch ein Argument. Die haben Arbeitsplätze, die haben große Gewerbeanlagen dafür und ja, die ganzen Mitarbeiter, wo sollen die dann letztendlich ihr Einkommen herbeziehen, ne?
Ja, klar.
Das ist ja eher das Argument dafür und eben nicht die, die Frau am Gehwegelchen, die eventuell von Jugendlichen beworfen werden könnte.
Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, es hat Tradition bei uns tatsächlich, so blöd sich das anhört, aber es ist ein alter deutscher Brauch mehr oder weniger, die bösen Geister zum neuen Jahr zu vertreiben. Ne, deshalb soll man ja auch zwischen den Jahren keine weiße Wäsche aufhängen, weil sich darin die Geister verfangen und dann die Person, die es aufgehängt hat, dann irgendwie im nächsten Jahr stirbt oder so. Das sind so die alten Aberglauben.
Hab ich ein Glück, dass ich einen Trockner zu Hause habe.
Ja, siehste.
Da kann sich der Geist maximal im Trockner verfangen.
Es gibt keine bösen Geister mehr in der Herten Innenstadt, eine Kranzplatte.
Ja. Ja. Nee, die sind jetzt, die trauen sich gar nicht mehr dahin nach der Nacht. Aber muss man halt auch fairerweise dazu sagen, es hat ja trotzdem sowas wie Tradition bei uns im Lande, halt einmal Krach zu machen zum Jahreswechsel. Aber ob das dann immer so ausarten muss an manchen Stellen, das ist halt die andere Frage. Und vor allem, wie man dann mit den Leuten umgeht, die sich komplett daneben benehmen. Ja. Weil ich finde immer noch so Rettungskräfte angreifen, das ist ein absolutes No-Go. Das sind Menschen, die setzen ihr Leben aufs Spiel, um andere Leben zu retten und werden dann mit Böllern beworfen.
Ja, also ich finde generell Silvester, was ja eigentlich ne, Grund zur Freude sein soll, dazu zu nutzen, dann irgendwie Böller auf Menschen zu schmeißen, das geht schlicht und ergreifend nicht.
Eben. Punkt. Und vor allem, wenn dann einer verletzt ist, dann kommen Leute zum Helfen, dann ja, lässt man die machen.
Ja.
Naja, wie steht ihr denn da draußen dazu? Sagt uns eure Meinung mal. HA-Redaktion ist @medienhaus-bauer.de. So, das ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten Facebook und Instagram, da sind wir auch vertreten. Da könnt ihr uns anschreiben. Würde uns mal interessieren. Wärt ihr dafür? Vielleicht, dass auch Herten vielleicht auch sagt, ja, die Innenstadt ist eine Verbotszone zu Silvester oder so. Könnte man sich ja auch vorstellen. Oder bestimmte Plätze noch außerhalb der Innenstadt. Wäre das eine Option? Sagt uns mal Bescheid. Und damit kommen wir jetzt zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich auch bei uns im Web. Herten-allgemeine.de ist die Adresse. Die HA Plus App gibt es für iOS und Android. Und da findet ihr nach wie vor unser schönes Angebot. 6 Monate für nur 1 Euro. Also nicht jeden Monat 1 Euro, sondern insgesamt 1 Euro nur zum Kennenlernen. Und dann habt ihr vollen Zugriff auf alles, was wir hier machen. Nicht nur auf die Podcasts, sondern jede Menge aktuelle Berichterstattung, Livestreamings und. Da ist auf jeden Fall was dabei, was euch gefallen könnte. Des Weiteren suchen wir nach wie vor Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Unsere Aktion Taschengeldjäger ist das und da könnt ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, einmal nachschauen, was es damit auf sich hat. Wir suchen für Marl und für Herten und ja, da könnt ihr euch dann auch direkt bewerben. Direkt bewerben könnt ihr euch auch unter exploreyourtalents.de. Das ist unser Portal für unsere Jobs, die wir hier so im Hause zu vergeben haben. Unter anderem suchen wir da immer noch die Telesales Manager. Und falls ihr euch wundert, warum wir das immer wieder sagen, es werden immer wieder neue auch gebraucht. Deshalb nach fast einem Jahr suchen wir die immer noch. Bewerbt euch, wenn ihr wisst, was das ist, wenn ihr das gerne macht. Oder hört mal in eine der Episoden rein von Anfang Dezember. Da hatten wir nämlich den Stefan Löbber hier. Das ist der Chef da unten in der Werbeabteilung in dieser Sektion. Und der hat mal ausführlich erklärt, was so ein Telesales Manager alles macht und warum das vielleicht für euch auch was sein könnte. Wer weiß. So, dann kommen wir jetzt zu einem erfreulichen Thema. André, du hast mit Frau Winkelmann, mit Herrn Winkelmann gesprochen. Erzähl mal, wer ist das, was machen die und warum?
Ja, also sagen wir so, mehr oder minder erfreulich, aber ich denke mal, das Erfreuliche überwiegt. Also die Westerholter Winkelmänner, wer schon mal im Gertrudis-Hospital Westerholt war und sich operieren lassen musste, wird sie kennen. Dr. Elisabeth Winkelmann, langjährige Chefärztin der Chirurgie und ärztliche Direktorin seit 1996, glaube ich, da in Westerholt an der Klinik, ist jetzt zum 1. Januar dieses Jahres in den Ruhestand gegangen. Das wird sie soweit persönlich erstmal freuen. Also ich konnte vorher persönlich mit ihr sprechen und sie blickte dem Ganzen auf jeden Fall mit Spannung entgegen, weil sie jetzt einfach mehr Zeit für die Familie hat. So manchen Patienten wird es vielleicht nicht freuen. Sie sagte mir nämlich auch, dass Ende vergangenen Jahres ihr Telefon kaum mehr stillstand, weil als die Leute erfahren haben, dass sie bald weggeht, wollten unheimlich viele von ihr noch operiert werden.
Oh Gott.
Ja.
Ist auch eine seltsame Ehre, die einem dann zuteil wird. Können Sie mich nochmal aufschneiden?
Genau. Ja gut, ich meine, sie war jetzt fast 30 Jahre da in Westerholt an der Klinik, ne, seit 1999 Chefärztin der Chirurgie. Also
Das dahinter lässt ja man einen Eindruck.
Absolut, absolut. Innen wie außen, würde ich sagen, ja, in diesem Fall. Ja, aber auch, was wahrscheinlich auch viele Westerholter und darüber hinaus freuen wird, einer der Chefarztposten in der Chirurgie verbleibt in Familienhand, denn ihr Bruder, Hermann Josef Winkelmann, hat dann jetzt ihre Nachfolge angetreten.
Und der ist ja auch kein Unbekannter mittlerweile mehr, ne?
Nein, der ist im Grunde genommen fast so lang wie sie an der Klinik, auch seit 1996, wohl wenige Monate nach ihr da aus einer Gelsenkirchener Klinik hingekommen und ist auch hoch spezialisiert. Also insgesamt, der hat das Gertrudis Hospital, ist ja eine sehr kleine Klinik, ich glaube zwischen 300 und 500 Mitarbeiter gerade mal, so als das Schnellboot unter den Kliniken bezeichnet, weil es immer wieder seinen Kurs korrigieren musste.
Aber erfolgreich, muss man ja dazu sagen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nach wie vor da, es steht jetzt wohl wieder auch auf gesunden Füßen. Wir erinnern uns, 2024 hatte das NRW-Gesundheitsministerium die Pläne im Zuge der Krankenhausreform, die Geriatrie, ins Marienhospital nach Mahl zu verlagern. Dagegen regte sich großer Widerstand, sowohl in Westerholt als auch in Mahl, weil die Geriatrie einfach ein Standbein der Klinik ist. Und die Befürchtung stand eben im Raum, ist die Altersmedizin einmal weg, schließt die Klinik.
Und andersrum in Mahl, St. Marinus, das Marienhospital, die sagten auch, wie soll man das hinkriegen?
Genau.
Jetzt mal eben schnell,
eben vor allen Dingen. Einfach kein Platz. Ja, das sollte ursprünglich, glaube ich, zum Anfang 25. Genau. Ja, ja. Genau, aber wir haben mittlerweile Anfang 2026, die Geriatrie ist nach wie vor in Westerholt. Sieht bislang wohl auch so aus, als dass sie da auf jeden Fall mittelfristig erstmal verbleiben wird. Also soweit.
Jo,
die Zukunft scheint gesichert.
Und wie du gerade sagtest, sehr kleines Krankenhaus. Ich finde es auch, es fügt sich so wunderbar in Westerholt ein irgendwie. Man merkt nicht, dass es ein Krankenhaus ist.
Genau.
Gibt ja ganz viele andere, da siehst du sofort, okay, das sieht aus wie die Charité in Mini. Aber Gertrudis ist wirklich so ein Gebäude von vielen da in Westerholt. Und ach ja, guck mal, da ist eine Klinik drin.
Ja, ich erinnere mich, als ich hier in Herten 2023 angefangen habe und das erste Mal zum Gertrudis-Hospital gefahren bin, habe ich mich wirklich gewundert. Ich bin da durch die kleinen Straßen gefahren, habe mir gedacht, wo ist denn hier ein Krankenhaus? Kannte vorher eben nur Kliniken in Gelsenkirchen, Recklinghausen, das Knappschaft, das Prosper, die sind von weithin sichtbar, überhaupt nicht so übersehen. Und das Gertrudis fügt sich da so in eine Wohngegend ein. Da muss man wirklich direkt schon fast vorstehen, um es als Krankenhaus zu identifizieren.
Eben, und man bemerkt es nicht wirklich. Also ich hatte das auch mal, da hatte ich einen Termin bei, ich weiß nicht, irgendeinem Privathaushalt, wo ich hin musste, und das war da auch so in der Ecke. Und ich suchte den Hauseingang und auf einmal stand ich vor der Klinik und dachte mir, okay, ah ja, guck mal, da ist ein Schild, das ist jetzt die Klinik hier. Ich hätte es sonst nicht wahrgenommen.
Ja, genau so sieht's aus.
Weil das hätte jetzt auch eine Schule sein können oder so, oder eine große Kita oder so. Von manchen Seiten könnte man das auch so einordnen.
Na klar, aber trotz alledem eine große Bereicherung, nicht nur für Helden, sondern für den Umkreis auch. Also man sagte mir seinerzeit im Pressegespräch, als es um den Abschied von Frau Winkelmann ging, dass da wirklich bundesweit Patienten hinkommen. Zum Beispiel, also hat sich beispielsweise spezialisiert auf die Operation von Leisten- und Zwerchfellbrüchen. Bei Zwerchfellbrüchen ist, glaube ich, laut der Internetseite Klinikradar sogar bundesweit führend, was die Anzahl der Operationen angeht. Also kleines Haus, aber oho.
Nicht schlecht. Aber das haben wir ja in Herten sowieso an manchen Stellen. Auch das St. Elisabeth ist ja auch mit manchen so aufgestellt. Wir hatten ja mal so ein großes Porträt über Frau Dr. Kim. Die ist da für Schilddrüsen zuständig und hat sich da auch einen absoluten Namen gemacht. Und dadurch hat sich auch die Kliniken entsprechenden Namen gemacht. Hier jetzt mit Zwerchfell und Leisten. Es sind halt auch alles so Sachen. Ja, die machen wahrscheinlich andere Kliniken so nebenbei, aber sind nie spezialisiert drauf. Dann können sie es vielleicht ganz gut, aber ganz gut ist halt nicht genug für manche.
Klar.
Und wenn du dann so Spezialisten da hast, die sich auch auf sowas konzentrieren können, umso besser.
Auf jeden Fall.
Und das hatte ich auch mal bei so einem Vortrag mitbekommen. Wir haben ja eine Zeit lang auch mal so medizinische Vorträge übertragen. Da war auch mal was dabei, da sagen die auch, ja, es gibt so zum Beispiel für Hüftoperationen irgendwie 7 oder 8 Methoden, auch von wo man das wie macht. Und die meisten Operateure können nur eine davon. Aber dafür können sie sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist halt immer, ja, das ist dann immer so die Maßgabe. Und hier wird es dann ähnlich sein, gehe ich mal von aus. Ne?
Ja,
Gut. Gibt es denn irgendwie andere Veränderungen noch am Gertrudis dadurch oder ist es einfach nur, dass der Posten jetzt neu besetzt wird sozusagen?
Soweit ich weiß, muss jetzt die ärztliche Direktion auch neu besetzt werden. Also Dr. Elisabeth Winkelmann wollte jetzt nach eigenen Aussagen noch so ein halbes Jahr ein bisschen im Hintergrund machen. Da kam dann aber doch irgendwie in der Aufzählung so ein paar Aufgaben, die sie noch machen möchte. Wahrscheinlich für einen fließenden Übergang in den Ruhestand. Aber ansonsten ist das jetzt alles ganz gut aufgestellt.
Aber ich glaube, da kannst du auch irgendwann nicht aufhören. So als Arzt oder Ärztin, das ist glaube ich, so ein Job irgendwie. Also habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass die dann über das Rentenalter hinaus noch arbeiten, weil sie Bock drauf haben.
Ja, also soweit ich informiert bin, sind Ärzte auch nicht verpflichtet, mit 67 in Rente zu gehen, sondern können wirklich auch weiterarbeiten, gerade niedergelassene Ärzte. Da gibt es, glaube ich, auch so einige Fälle, die dann mit weit über 70 noch immer praktizieren.
Ist auch ein großes Glück für die Patienten und Patientinnen, ne?
Ja,
also wenn man jetzt mal sieht, was sie gemeldet haben über die Hausärzte, dass die sowieso schon alle also in hohen Prozentzahlen über 60, gar über 70 Jahre alt sind, wenn die jetzt alle irgendwie schließen würden, nur weil sie in Rente gehen könnten, dann hätten wir ein Versorgungsproblem.
Das
haben wir auch schon mal drüber berichtet.
Genau. Das kommt noch mit oben bei. Wir haben in unserem Maler-Podcast auch sehr zu empfehlen, da hatten wir vor einiger Zeit erst Herrn Dr. Ulrich Pförtsch da. Herr Pförtsch, der hat auch bis ins hohe Alter seine Praxis noch betrieben, war aktiv, hat auch tausend andere Sachen noch gemacht. Der Mann ist heute über 90 und immer noch mopsfidel, wie man das so schön sagt.
Immer noch die ruhige Hand für einen guten Schnitt.
Sozusagen, ja, er war Hausarzt, also er war kein Chirurg, aber hat sich halt auch einen großen Namen gemacht und konnte halt auch nicht so wirklich aufhören. Der hat dann auch erst so nach und nach, weil er tausend andere Sachen noch übernommen hat, an einen Ehrenamtlichen, auch was Ärztebund und so angeht, da war er Vorsitzender oder ist er, glaube ich, immer noch, soweit ich weiß, oder übergibt das jetzt irgendwie so. Aber das hat man tatsächlich häufig, aber umso schöner, wenn dann Frau Dr. Winkelmann sagt, hey, ich mache jetzt nicht die Tür zu an dem Tag, sondern irgendwann bin ich dann mal weg.
Genau.
Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, ich sag immer die Ulan-Straße, die Ulan-Straße.
Ulan.
Genau. Das haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen angerissen da ist die Frage, wann geht's denn da endlich weiter mit der Ulan-Straßenbrücke vor allen Dingen. Die Ulan-Straße selbst ist nicht das Problem. Es gibt ja die Brücke an der Ulan-Straße über den Bakumer Bach und da haben wir öfter schon mal drüber gesprochen, die ist defekt, gerade an den Seiten, da wo die Fuß- und Radwege sind, da bröckelt es und da wird wöchentlich kontrolliert, ob die Risse größer geworden sind, ob sich das irgendwie noch anders bewegt hat. Und letztes Jahr war ja das Problem, Kaiserstraße, die Eisenbahnbrücke wurde saniert, Kaiserstraße komplett gesperrt. Und eigentlich sollten die Linienbusse und die Rettungsfahrzeuge dann über die Ulanstraße fahren, über diese Brücke. Und dann hat man eine Woche nach der Sperrung, nach Beginn der Sperrung festgestellt, die ist gar nicht so stabil, da müssen wir jetzt was machen. Und dann durften die Busse da nicht mehr drüber fahren, nur noch die Rettungsfahrzeuge. Und jetzt mittlerweile haben sie es umgedreht quasi. Kaiserstraße ist wieder offen. Jetzt dürfen nur noch Pkw da durch. Auch nur welche, die 2,10 Meter breit sind. Also das ist sehr eng mit so Betonklötzen beschränkt. Und auch nur noch in eine Richtung. Und auf dem anderen Teil der Fahrbahn müssen dann die Leute laufen, weil am Rand dürfen sie gar nicht mehr. Da könnten sie tatsächlich dann wegbrechen. Und jetzt war natürlich dann die Panik groß in der Stadtverwaltung, weil die Ulanstraßenbrücke eigentlich schon so ein alter Schuh ist, sage ich jetzt mal, der nie vorangekommen ist. Also man hätte die schon vor Jahren sanieren können. Mittlerweile kann man sie nicht mehr sanieren, mittlerweile muss man sie neu bauen. Deshalb wurden letztes Jahr 260.000 waren es, glaube ich, freigegeben in so einer Hauruck-Aktion, damit diese Brücke jetzt neu gebaut werden kann. Und Stand der Dinge ist jetzt, dass alles nach Plan läuft. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dr. Oliver Lind, der zuständige Dezernent, sagte, die Ausschreibungen, die werden jetzt ausgewertet in den nächsten Wochen. Dann geht es in den Rat nochmal und dann sollte spätestens 2027 Abriss und Neubau sein. Und da sind wir mal gespannt. Wir haben das ja schon so ein bisschen angerissen. Das könnte natürlich dann kollidieren, einmal mit der Feldstraßenbrücke, die 2027 ja saniert werden soll. Und da dauern die Arbeiten, glaube ich, 2 Jahre, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, wenn sie damit hinkommen.
Lange auf jeden Fall. Und es wird ja auch noch die Fahrbahn unter der Eisenbahnbrücke an der Kaiserstraße neu gemacht. Da sei man jetzt in der finalen Planungsphase, das waren so die salbenden Worte von Straßen NRW, die wir bekommen haben. Wann es konkret jetzt losgeht, kann keiner der Beteiligten im Moment sagen. Es wird aber irgendwann in den nächsten Monaten wahrscheinlich der Fall werden.
Hoffen wir mal, dass dann nicht auch noch parallel die Kaiserstraße gesperrt wird, weil dann haben wir wirklich ein Problem.
Das ist nämlich dann die Frage, wie machen sie es? Und das haben wir auch schon gefragt und haben keine Antwort darauf bekommen, ob sie die Kaiserstraße entweder komplett sperren, um diese Sanierung zu machen, oder ob sie diesmal so clever sind und Hälfte-Hälfte machen. Mhm. Dass wenigstens mit einer Ampelschaltung dann irgendwie einspurig der Verkehr da vorbei kann, weil sonst sind wir wieder in derselben Situation und ja, was machen wir dann? Wie weit ist denn die U-Landstraßenbrücke vielleicht noch weiter abgesackt?
Klar. Na, also man kann ja jetzt auf jeden Fall konstatieren, dass es jetzt eine gute Nachricht erstmal ist, dass sie sagen,
prinzipiell ja,
der Plan wird eingehalten. Ne? Das ist ja für Herten auch eine gute Nachricht, muss man einfach mal feststellen. Ja. So, und wenn wir jetzt uns die Straße der Kaiserstraße, also wenn wir uns die Kaiserstraße anschauen, soll ja der Straßenbelag saniert werden.
Genau. Ne? Und Geh- und Radwege links und rechts.
Genau. Und wenn man jetzt vergleichbare Projekte sieht von Straßen NRW, wie zum Beispiel in dem letzten Jahr am Resserweg. Da gab es ja auch 4 Wochen lang eine Baustelle. Mhm. Und da wurde auch die Fahrbahn in großen Strecken saniert. Dann werden sie es wahrscheinlich auch hinbekommen, die einseitig zu sperren. Also würde ich jetzt mal hoffen für die Herthener Bevölkerung. Aber du hast ja gerade schon gesagt, eine offizielle Stellungnahme von Straßen NRW bleibt da noch aus.
Eben.
Und die hoffen wir natürlich noch zu kriegen, ist klar.
Naja, sagen wir mal so, zumindest sieht es ja so aus, als würde die Kaiserstraße nicht wieder für 4 Monate war es jetzt, ne?
Ja.
4 Monate gesperrt, sondern hoffentlich
dann nur einen Monat. Und dann nicht komplett.
Genau.
Wobei ich sagen muss, also da Chapeau an die Deutsche Bahn, dass das in 4 Monaten geklappt hat. Also ich hätte es denen nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen.
Es gab viele Prognosen, also viele Leute, die das befürchtet haben, dass es länger dauert. Ja. Mhm.
Aber die haben sowieso bei der Bahn offenbar jetzt so in den letzten 2-3 Jahren so eine Art Programm sich selbst auferlegt, wir ziehen das jetzt durch. Also da gibt es auch so wunderbare Dokumentationen, kann man bei YouTube unter anderem gucken, über zum Beispiel die Riedbahn, das ist eine der allerältesten Bahnstrecken Deutschlands. Die haben sie innerhalb auch von einer ganz kurzen, ich glaube einem halben Jahr oder so, haben die das komplett saniert mit einem gigantischen Aufwand dahinter. Also auch da, das muss man halt auch immer mit bedenken, aber sie haben es geschafft. Und das wirklich so im Hauruck-Verfahren, was man halt aus Deutschland nicht kennt oder nicht mehr, sagen wir mal so.
Ja, also ich bin kein Experte, aber wenn ich mir das mal angucke, mittlerweile ist die Bahn, aber auch gerade die Infrastruktur auch an einem Punkt angelangt, da geht's auch einfach nicht mehr anders.
Ja, klar.
Weil so viele Strecken so marode sind, dass irgendwann das einfach nicht mehr haltbar wäre.
Du kannst es nur noch sanieren und erneuern oder kapitulieren.
Genau.
Das ist so. Und Letzteres wäre, glaube ich, nicht so gut.
Ja.
Ja, aber dann lassen wir uns mal überraschen, wie wir das immer so schön sagen, mit der U-Landstraßenbrücke, wie es da weitergeht. Aber wenn da alles im Plan liegt, ist ja schon mal sehr schön eigentlich zu hören. So, und mit Blick auf die Zeit, wir machen heute mal nicht ganz so lang, wir bleiben mal heute in der Zeit, würde ich mal sagen. Wir haben die letzten Male so extrem lang gemacht.
Kein Problem.
Da gehen wir nämlich erstmal aufs Wochenende. Und am Wochenende ist nicht so viel los, aber dafür ein bisschen zumindest, was sich lohnen könnte. Am Freitag gibt es nämlich wieder die Blues-Session den ganzen Abend über im Bürgerhaus am Südermarkt. Am Samstag wird wieder das Repair-Café angeboten. Für alle, die das nicht wissen, was es ist, wenn ihr jetzt so Haushaltsgeräte habt, die irgendwie einen Defekt haben, könnt ihr damit da hingehen. Und alles, was jetzt nicht eine größere Reparatur, sondern vielleicht mal hier irgendwie einen Stecker austauschen oder so bedeutet, das machen dann dort erfahrene, meistens pensionierte Fachleute, die früher Elektriker waren oder was auch immer und dann gerne noch an solchen Sachen rumschrauben und dabei helfen. Das Ganze an der Langen Bochumer Straße 435 zwischen 14 und 17 Uhr. Und am Sonntag ab 17 Uhr gibt es in der Pfarrkirche St. Martinus in Westerholt das Singen an der Krippe. Da sind verschiedene Gruppen und Solisten aus der Gemeinde dabei, unter anderem der Kirchenchor St. Martinus, die Chorgemeinschaft St. Marien und Ludgerus, die Kinderchöre der Pfarrei, der Gospelchor Spirit of Joy, der Chor Spirit of Life, die Martinsbläser Janet Heikus, Cecilia Ossendorf-Neb, Julia M. Bonica. Und die Gesamtleitung hat Garrett Bachmura oder Bachmura, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der Eintritt ist jedenfalls frei und um Spenden wird gebeten für den guten Zweck. Also wenn ihr noch nichts vorhabt, Sonntagnachmittag einfach nach Westerholt. Ja, das sind die drei Termine, die wir haben diese Woche. Viel ist so zum Jahresstart noch nicht los, aber das wird sich auch noch ändern. Da guckt bei uns auf die Website auf jeden Fall. Harald hat zum Beispiel letzte Tage erst was über ein DJ, wie heißt er nochmal, wer war das?
DJ...
Sprich dich aus.
Der berühmte Frosch im Hals, DJ Michael G. Genau, der macht ja bei zahlreichen Veranstaltungen die Musik, zum Beispiel bei Bauer Südfelds Veranstaltungen ist er dabei. Und der sagt, sein Jahr startet dieses Jahr früher, nämlich mit Karneval am 13. Februar schon, weil das sehr früh in diesem Jahr liegt, 3 Wochen eher als im vergangenen. Und von daher kann man sich da schon mal auf die erste große Party dann freuen.
Ja, ich denke mal, Februar ist sowieso dann der Monat, wo es wieder richtig losgeht.
Genau. Da werden einige Male darauf hinweisen, genau.
Ich wollte gerade sagen, mit uns bleibt er auf einem Laufenden auf jeden Fall. Sowohl hier im Podcast als auch natürlich auf unserem Portal. Ja, und damit vielen Dank, André und Harald.
Sehr gerne.
Vielen Dank euch da draußen und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.
Ciao.